Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Charlotte Boos. In der dritten Folge zum Thema Demenz hören Sie einen Altenpfleger aus Leidenschaft. Sein deutliches Statement an pflegende Angehörige: Holt euch Hilfe! Dieses Medikament ist kostenlos und hat keine Nebenwirkungen. Der Altenpfleger aus Leidenschaft ist Andreas Rath. Er kommt aus Berlin. Dagmar Langenohl hat ihn eingeladen und spricht mit ihm über Themen wie: Was bewegt pflegende Angehörige? Was kann den Alltag erleichtern? In der Rubrik Sie fragen, wir antworten: Aktuelles zum Thema Stand zur Qualifizierung der Nachbarschaftshelfenden und einen Tipp zum Trauma, sensiblen Umgang mit älteren Menschen. Annalena Krieger hat zum guten Schluss noch einige interessante Veranstaltungstipps für Sie zusammengetragen. Jetzt beginnen wir aber zunächst mit dem Interview.
Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gesprächspartner Andreas Rath. Als ich ihn im Demenz-Podcast gehört habe, dachte ich, das Statement gefällt mir. Den möchte ich gern für unseren Hörbeitrag einmal einladen. Ich habe mich dann auf die Suche begeben und wurde tatsächlich kurz darauf fündig, und zwar in Berlin. Aber anstatt, dass wir das Interview per Videokonferenz hätten führen können, machte er sich auf den Weg zu uns nach Südwestfalen, sodass wir uns heute hier im Regionalbüro gegenüber sitzen und miteinander ins Gespräch kommen können. Mehr zu ihm und seinem Herzensthema hören Sie gleich von ihm selber. Hallo, guten Morgen, Herr Rath. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg von Berlin auf sich genommen haben und hier jetzt im Siegerland bei uns sind.
Ich grüße Sie auch und freue mich, dass ich gestern die Fortbildung machen konnte und heute mit Ihnen dieses Interview.
Wunderbar. Stellen Sie sich doch einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer sind Sie? Was machen Sie? Was treibt Sie um?
Ich habe eigentlich den schönsten Beruf der Welt für mich gefunden, Altenpfleger, vor vielen Jahren mal gelernt. Pflegedienstleiter war ich, Heimleiter in der Gerontopsychiatrie und jetzt bin ich im Unruhezustand. Ich weiß gar nicht, wie ich früher nebenbei arbeiten konnte. Es ist so viel zu tun und so viel zu machen auf dem Gebiet der Altenpflege. Engagiere mich sehr in der Berliner Alzheimer Gesellschaft, bin da im wissenschaftlichen Beirat tätig. Ja, und mein Feld ist die Praxisarbeit, die Beratung in den Wohnungen, die Beratung zu Hause, ehrenamtlich in einem Seniorenheim mitzuarbeiten. Und das erfüllt mich. Da kriegt man so viel Lohn in Form von Freude, von Dankbarkeit, von Lächeln, von einfach glücklich sein. Und das ist das, was mich so antreibt und umtreibt, schon seit vielen Jahren.
Ja, das ist wunderbar. Sie sind ja gestern angereist, Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt und hatten dann angeboten, in dem Zusammenhang gestern Nachmittag so eine Schulung für pflegende Angehörige anzubieten. Ich durfte dabei sein, war sehr beeindruckt. Und ich hatte den Eindruck, dass die Angehörigen viel für sich selber mitgenommen haben und dass da so ein Denkprozess auch stattgefunden hat. Wie geht es Ihnen heute danach?
Ja, so eine Reflexion nach so einem Tag ist immer wirklich ganz wichtig. Mein Ziel ist immer, die Leute mit einer gewissen Lockerheit abzuholen. Das Thema ist ja anstrengend genug, Demenzkranke zu Hause zu pflegen. Und wenn man dann mit einem gewissen Humor, mit einer Lockerheit da rangeht. Und die Eingangsfrage haben Sie gestern auch gesehen. Ich frage die Menschen immer, wie geht es Ihnen? Was finden Sie positiv an Ihrem Alltag? Also wir wollen mit dem Positiven auch mal anfangen und nicht immer nur diese schweren Momente, die es ja in unendlicher Vielzahl gibt, sondern wir wollen positiv einsteigen. Und ja, das gelingt eigentlich ganz gut, weil dieses von der Seele reden, mal 3-4 Stunden in einem Kreis zu sein, wo Gleichgesinnte sind. Und dann so ein Typ wie mich, der das ein bisschen so auf die locker Art macht und nicht alles nur immer so traurig und nachtragend sieht, das ist so, was eigentlich gut gelingt. Und Sie haben völlig recht, nach den 4 Stunden haben wir gemacht, hat man auch das Gefühl, dass sie alle etwas gelöst sind und auch diese Momente des Untereinander-Tipps geben. ich habe die Erfahrung, probieren Sie das doch mal zu Hause. Das ist ja diese große Wertschätzung, die man pflegenden Angehörigen entgegenbringen muss. Wir sind ja nicht die Experten, wir sind ja alle nur zusammen Experten. Jeder bringt seinen Teil da mit und hat seine Erfahrung. Und das dann zu nutzen und sich nicht vorne hinzustellen und sagen, Sie müssen das jetzt so machen und Sie müssen das jetzt so machen, das ist ja Quatsch. Sondern die Erfahrung aus dem Leben dann teilen in so einer Runde, das ist das, was auch wirklich Tolles und zum Schluss zum Ergebnis führt, dass alle ein bisschen gelöst wieder nach Hause gehen mit einer neuen Erfahrung. Letztendlich sind sie dann wieder 24 Stunden alleine zu Hause, haben aber vielleicht gelernt, dass sie Hilfe suchen können, dass sie Hilfe suchen müssen, dass sie den Punkt erkennen müssen, wo sie nicht mehr können. Und das ist alles zu besprechen und haben wir besprochen. Und das war eigentlich ein toller Nachmittag. Und wir haben auch die Reflexion von den pflegenden Angehörigen bekommen, dass es ihnen sehr gefallen hat.
Ja, das war es wirklich. Das kann ich bestätigen. Herr Rath, Sie haben mir im Vorfeld zu unserem Gespräch geschrieben, Zitat, Sie müssen sich auf einen etwas lockeren, von Herzen kommenden und nicht den Zeigefinger erhebenden Ton und Inhalt für unser Gespräch einstellen. Was genau meinen Sie damit?
Ja, das ist ja einfach so. Wir haben ja Grundsätze in der Demenzpflege. Wir haben Theorien, aber die helfen den Angehörigen, die pflegende Angehörige sind, in diesem Fall nur bedingt am Anfang. Wir müssen einsteigen auf das tägliche Leben, was zu Hause stattfindet. Und da dieser Ansatz eben positiv zu sehen, was kann dann mein Mann noch, was kann er noch, was, wo sehe ich einen Erfolg in dem, wo habe ich ihn nicht ganz verloren, mein Ehemann, der immer ganz anders war. Ja, und dann Sachen reinzubringen wie Tanz, Musik, Hobbys, wieder zu erkennen, Freude zu finden, kleine Momente, wir wissen, dass es schwer ist, aber diese kleinen Momente zu sehen und das mit ein bisschen Humor zu verbinden, das ist so mein Anliegen. Natürlich hat man Theorien eben der Kommunikation zum Beispiel, ganz wichtig, dass man das auch mal vermittelt, aber eben ein theoretischer Vortrag bringt ihnen überhaupt nichts. Wir müssen über das reden, was tagtäglich passiert und da eben, wie gesagt, diesen Leitfaden finden, dass es ihnen wirklich seelisch irgendwo besser geht und sie diese unendlich schwere Arbeit, diese leisten, diese anerkennende Arbeit. Man muss ja mal einen Hut ziehen vor pflegenden Angehörigen. Wer macht denn das? Ja, jeden Tag müsste man den Hut ziehen vor dieser Arbeit, die da geleistet wird. Ja, und das jetzt auf eine Art zu machen, dass man auch mal Freude hat, das ist ihm ganz wichtig.
Ja, das kommt auch rüber und das spürt man ihnen ab.
Ja.
Genau, das leben sie. An der Stelle würde ich einmal gerne, Sie haben auch gerade schon die pflegenden Angehörigen erwähnt, würde ich ganz gerne mal auf die pflegenden Angehörigen eingehen. Das Belastungserleben gerade bei Demenzerkrankungen ist allgemein recht hoch. Berichten Sie doch da mal so aus Ihren Erfahrungen.
Eine Ehe ist gelebt, eine Ehe wird gelebt und wir haben uns versprochen, bis zum Ende für uns da zu sein. Das wird dann oft wörtlich genommen, auch in einer Phase. Gestern war eine Dame dabei, die seit 17 Jahren ihren Mann pflegt. Ja. Und sie hat deutlich zu erkennen gegeben, dass sie eigentlich nicht mehr kann. Und ihr deutlich zu machen, dass er eigentlich eine Heldin ist, wie sie das gemacht hat. 17 Jahre ihren Mann zu pflegen, ihn zu begleiten, das ist doch toll. Aber dass man dann auch mal sagt, irgendwo hat sie ein Recht auf Eigenleben. Irgendwie hat sie ein Recht, auch ihr Lebensabend, eine ältere Dame, dass sie den noch leben kann. Dann zu erkennen, dass ein Punkt gekommen ist, wo man auch mal sagen muss, ich kann das zu Hause nicht mehr. Auch mit Hilfe von Tagespflege, ambulanter Pflege, Betreuungsdiensten schaffe ich das nicht mehr. Weil es sind unruhige Nächte, es kommt immer die Pflege dazu, die Hygiene, alles Mögliche. Herausforderndes Verhalten von eben allen möglichen Formen, die in der Demenz vorkommen. Dann zu erkennen, auch eine vollstationäre Unterbringung ist nicht das ein Verrat an meinem Mann, sondern es ist eine Rettung für uns beide. Und wenn wir dann darlegen, dass sie sich einen Platz suchen soll, der schön ist für sie, wo sie von mir aus jeden Tag von 8 bis 16 Uhr hingehen kann, von Montag bis Sonntag die Pflegekräfte unterstützen, ihren Mann dort pflegen, aber eben 16 Uhr nach Hause gehen kann, nochmal sich mit Freunden treffen, eine ruhige Nacht hat und dann am nächsten Tag wieder dorthin geht, das ist doch kein Verrat an ihrem Mann, das ist doch eine Entwicklung, die dazu beiträgt, dass beide an dem Ort, wo sie sind, noch ein bisschen Lebensqualität haben. Und das ist so der Ansatz, wo ich denke, pflegende Angehörige müssen einfach auch dieses Lernen lernen. Sie müssen lernen, dass Demenz ein unendlicher Lernprozess ist. Dass wir von, natürlich gehe ich zum Arzt und der sagt mir, es ist irgendwas in dem Kopf, wir kriegen eine Diagnose. Aber wichtig ist doch dann, dass diese Begleitung stattfindet, dass man weiß, das schaffe ich noch, das kann ich nicht mehr. Hygiene, Grundpflege, da muss ich einen ambulanten Dienst haben. Ich habe gestern gehört, wie schwer es hier ist, auch hier jemanden zu bekommen. Und insgesamt sind pflegende Angehörige einfach nur wirklich meine Helden. Sie sind zu unterstützen in jeglicher Form, eben verbal, als auch durch praktische Hinweise, durch. Für mich ist wichtig, dass ich in Berlin auch Hausbesuche mache, dass ich zu Leuten nach Hause gehe, weil es ja oft eine Abneigung, ja. Wir haben gestern auch erlebt, dass zum Beispiel die Tochter sich ganz intensiv kümmern würde um den Vater, aber die Mutter das ablehnt. Ja, die ist auch nicht zu dieser Veranstaltung gekommen, die gehörte da eigentlich hin. Aber das ist dann auch eine Persönlichkeitsstruktur, die man beachten muss. Da kann man nicht hin als Tochter, da muss vielleicht ein Dritter hin, zum Beispiel der Hausarzt. Wenn das ein guter Hausarzt ist, der die Familie schon lange kennt, der so als Mensch im weißen Kittel, in Anführungsstrichen, als eine Figur, die geachtet wird, die Ahnung hat und nicht diesen erhobenen Zeigefinger hat wie die Tochter. Mutti, du musst doch. Und Mutti, du kannst doch. Und Mutti, mach doch mal. Nein, Mutti möchte nicht. Mutti denkt, das geht alles hin. Und da braucht man eine dritte Person vielleicht. Und dann kommen so eine Leute wie ich oder andere, die dann mal versuchen, diese Familie zu unterstützen, indem wir einen anderen Weg aufzeigen, wie es für alle besser wird.
Ja, das ist nochmal gut, denn man ist ja als Tochter, Sohn, wie auch immer, auch ins Familiensystem mit verflochten. Ne? Das hat ja auch emotionale Komponente.
Ja, diese Familienstruktur, das ist manchmal ganz kompliziert. Ja. Ne? Also es gibt so ein Beispiel, eine Tochter pflegt aufopferungsvoll und die andere Tochter aus München, die kommt dann mal Wochenende zu Besuch, Mutti ist dann gut drauf und dann sagt sie, was willst du denn? Also es ist doch alles in Ordnung, es war doch ein schönes Wochenende und so. Und dann haut sie wieder ab. Und die Tochter war dann mal so clever, die hat, als ihre Schwester kam, Freitagabend ihr den Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich gehe jetzt 2 Tage ins Wellnesshotel und du machst das weiter. Das ist ja ganz einfach, das ist ja nichts zu tun. Und als dann die pflegende Tochter Sonntag wieder kam, war die aus München völlig kaputt und fertig und hat erstmal den Respekt bekommen, was überhaupt zu leisten ist, innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden, dieses immer wiederkehrende Sprechen, dieses immer wiederkehrende Anleiten, dieses Verweigern von Sachen, ja, und was man dann anleiten muss. Und das ist so, war eine tolle Idee, einem Familienangehörigen zu zeigen, der fernab ist und alles besser weiß, die Praxis sieht anders aus, das Leben ist hart, meine liebe Schwester, komm noch mal her und jetzt kannst du mich anders unterstützen, indem du Verständnis hast für mich, indem du vielleicht auch mal kommst, öfter am Wochenende und ich mich mal entlasten kann. Tolle Idee.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Pflegenden sind ja permanent in der Rolle der Gebenden, der Organisierenden, wie Sie gerade auch das Beispiel genannt haben von der Tochter und bekommen ja im Grunde genommen von ihrem Partner, wenn wir jetzt mal so bei den Ehepartnern bleiben, gar nicht mehr so das Feedback oder die Aufmerksamkeit, die sich normalerweise Ehepartner geben, ne? Dass man sich mal unaufgefordert vielleicht in den Arm nimmt, dass der Ehemann mal kommt und auch mal Blumen mitbringt. All das, was so gang und gäbe in der Ehebeziehung ist, Gespräche führen, dass dieses Belastungserleben auch daher kommt, ne? Weil der Partner verschwindet, mein Elternteil, Vater, Mutter verändern sich. Man wird auf einmal als Kind Unterstützer, man übernimmt die Elternrolle teilweise. So diese ganze Veränderung der Rolle, dass das auch eine große Rolle spielt in diesem Erkrankungsverlauf,
oder? Da haben Sie völlig recht. Das ist das, was ich vertrete, dass man den positiven Aspekt suchen muss. Also das Elend ist groß genug. Da braucht ja gar keiner drüber reden. Ja, aber diesen positiven Aspekt zu sehen, wieder zu lernen oder nicht zu lernen, sondern zu erleben, dass mein Mann, der früher mal ganz anders zu mir war. Wir haben 30 Jahre Ehe hinter uns. Es waren gute Zeiten, es waren schlechte Zeiten, aber die guten überwiegen. Wir haben uns körperlich geliebt, wir haben uns seelisch geliebt, wir haben Urlaub gemacht und alles fällt jetzt weg. Wir sind in diesen 4 Wänden gebunden. Und dann aber trotzdem zu erleben, er sagt nicht mehr, dass die Roulade toll schmeckt. Früher hat er mich dafür gelobt. Wir haben Roulade gemacht und isst meine nicht immer, aber ach Schatz, das war so toll, das hat wieder lecker geschmeckt, können wir öfter machen. Heute sitzt er am Tisch, aber er isst den Teller auf. Die Nudeln nimmt er vielleicht nicht immer so, aber er hat den Teller aufgegessen. Und irgendwie zeigt die Mimik, dass es ihm geschmeckt hat. Und dann zu erkennen, ach, ich habe ihm was Gutes getan. Ohne den wörtlichen Dank zu bekommen, ohne zu sagen, lecker. Ja, das dann zu sehen in diesem ganzen wirklich anstrengenden Tagesablauf, das wäre wirklich so, wo man so nur Angsten für sich erarbeiten muss, die so ein bisschen rettend sind. Weil überbordend ist natürlich das Erleben der Verluste. Und die Verluste sind so gewaltig und so massiv, dass man wirklich nicht jetzt hier mit gehobenem Zeigefinger stehen kann und sagen kann, na, das müssen Sie so machen und so machen. Das kann man ja gar nicht. In jeder Familie sind Persönlichkeiten, Strukturen, die sich entwickeln und die sich verändern. Und das von außen jetzt zu sagen, kann man nicht. Es ist auf alle Fälle für jeden pflegenden Angehörigen äußerst schwer, seinen Partner zu verlieren. Und dann aber zu sehen, wir können noch laufen, wir können noch spazieren gehen. Wir haben da noch eine Blume in der Hand, die wir am Feldesrand gepflückt haben, ja. Und sein eigenes Leben, was positiv ist, dann in dieses Leben mit dem Demenzkranken einzubringen, eben wenn ich klassische Musik höre, war gestern Abend auch ein Beispiel, dann machen wir uns die beide an. Wir sind früher ins Konzert gegangen. Ich genieße es und sehe, wie mein Mann die Augen schließt im Sessel und das wohl auch genießt, ohne zu sagen, aber der Genuss ist für mich die Sinfonie von Smetana und für ihn dann offensichtlich auch. Also sein eigenes Leben nicht immer nur hinten anzustellen, sondern das, was man tun kann, für sich selbst auch tun. Zeichnen, malen, singen, tanzen, lachen. Wer fordert seinen Mann denn mal zu Hause zum Tanz auf? Wir haben das gestern mal gemacht. Alle lachen, alle finden es komisch, aber irgendwie ist es was Schönes. Dazu den Schneewalzer summen und das einfach mal zu probieren, sowas, das jetzt von außen gesagt ist, wieder so schön von uns. Aber ich bin auch pflegende Angehörige. Wir versorgen meine Schwiegermutter seit 2009 und kann einfach nur sagen, als Profi bin ich toll und als pflegende Angehörige mache ich auch ganz schön viel Mist. Ja, weil dann diese persönliche Schiene kommt und da frage ich mich immer, ey, eigentlich weißt du das doch, was du jetzt machen musst. Aber wenn dann so in dieser persönlichen Struktur, da versagt man eben. Und da meine ich ganz sicher, dass man Mut zum Fehler haben muss, den Fehler einfach auch mal machen, den macht man ja nicht bewusst, aber hinterher ihn dann nicht mehr machen. Und hinterher dann zu sehen, das kann ich besser, das kann ich so für mich auch besser tun, das ist so der Weg, der so ein bisschen rettend ist. Aber letztendlich die Oberrettung ist, man muss raus aus dem Haus, man muss Verbündete suchen, man muss Angehörigen, Gesprächskreise suchen, man muss sich Hilfe suchen und nicht warten, bis man selbst physisch und psychisch am Ende ist. Ja? Das wäre das Furchtbarste, was man sich selbst und seinem Partner antun kann.
Geschieht oft genug? Und was meinen Sie, warum fällt es den pflegenden Angehörigen oftmals so schwer, Hilfe anzunehmen?
Ja, das ist so erstmal dieser Widerstand in der Familie selbst. Der Betroffene gibt nicht zu, dass die kognitiven Verluste weggehen. Er will weiter Auto fahren. Ja. Jeder weiß, dass das gar nicht mehr geht. Alle haben Angst. Ne? Man muss dann die Batterie abklemmen oder irgendwas muss man sich einfallen lassen, dass diese Gefahrensituation nicht. Aber da gibt es ja Streit und Aufregung und ich will Auto fahren, ich kann Auto fahren, was willst du denn von mir? Ja. Und da dann immer so richtig zu reagieren als Angehöriger, es sind ja nur Konflikte, die dann entstehen. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Isolation. An wen soll ich mich denn wenden? Wo soll ich denn überall hin mit diesem ganzen Mist, der mich jetzt auf einmal erschlägt hier? Es sind ja jeden Tag neue Probleme oder schleichend neue Probleme. Und da dann den Weg zu finden, man muss ja auch über Strukturen sprechen. Wo kriege ich denn mal schnell einen Neurologentermin? Wo der Arzt mich in die Gedächtnissprechstunde überweist, wo ich eine gute Diagnostik bekomme, eine bildgebende, eine soziale Anamnese gemacht wird, wo Hilfsangebote gemacht werden. Das ist ja alles wichtig, aber wir wissen ja selbst, diese Struktur ist in dieser Breite mit unserer demografischen Entwicklung, mit unserer Altersstruktur eben nicht gegeben. Ja, das ist das gesellschaftliche Problem, wo wir ja schon ewig Jahre dran arbeiten, wo alle wissen, dass wir eigentlich den Ast absägen, auf dem wir sitzen, indem wir nicht genug investieren in das, was heißt, alte Leute ordentlich würdevoll zu pflegen und zu betreuen, weil sie haben ja diesen Reichtum dieses Landes aufgebaut, auf dem wir hier hocken, die haben es einfach verdient.
Ja. Es ist aber vielleicht auch dann dieser Konflikt, ne, der sich in der Familie breit machen kann.
Das ist ein Thema, was ganz wichtig ist. Also das Erste, was rettend ist, ist Offenheit. Ja. Alle informieren, es ist nicht schamhaft. Alzheimer-Gesellschaften haben so einen kleinen Zettel, wo drauf steht, mein Mann hat eine Demenz und kann man sich holen. Weil das ist ja ganz wichtig. Gehe ich mit ihm in eine Gaststätte und er isst mit den Fingern. Alle gucken. Also in Berlin haben wir eine Familie gehabt, die sind immer in die gleiche Gaststätte gehabt und der Wirt wusste, da mache ich eine Plastikdecke drauf auf diesen Tisch. Die sitzen hinter so einer Blume, aber die gehen in die Gaststätte, die nehmen am gesellschaftlichen Leben teil. Ja, und die fanden das so toll und da wurde eben ein bisschen rumgemanscht am Tisch, aber es hat ja gar keinen interessiert. Es ist der Aspekt, den Demenzkranken auch den Weg in die Gesellschaft weiter offen zu halten. Ja. Ich hatte gestern das Beispiel erzählt mit der Dame, die jeden Tag eine Handtasche kauft. Mhm. Ja, die ist in Karstadt in Berlin ins Kaufhaus gegangen, hat jeden Tag eine Handtasche gekauft, was zum finanziellen Ruin und zu einer Wohnung führte, die ein Taschenlager war. Und die Tochter ist ganz entnervt da mal mitgekommen und dieser damalige Chef des Kaufhauses hat eine tolle Idee gehabt. Der hat gesagt, passen Sie auf, Sie bringen 7 Taschen am Wochenende zurück. Wir packen die hier hin und dann sehen wir Ihre Mutter und wir beraten Sie, dass sie diese Tasche doch kaufen kann und dann nimmt sie die wieder mit und wir machen so einen Kreislauf. Damit war erstens der Demenzkranken geholfen, die ja jeden Tag die Idee hatte, sie braucht eine Handtasche. Die Gesellschaft hat sich darauf eingestellt, indem sie ordentlich gehandelt hat und sagt, wir lassen die Frau, wie sie ist, sie nimmt am gesellschaftlichen Leben teil und sorgen aber dafür, dass es nicht zum finanziellen Ruin als auch zu anderen Problemen in der Familie kommt. Das ist doch was ganz Tolles. Und da kann man auch drüber lachen mal. Und man findet das einfach schön. Das ist würdevoll. Ja, und wenn sowas passiert, da gibt es eben leider wenig Beispiele.
Ja, vielleicht auch, weil die Leute nicht offen genug sind. Ich kann da auch ein Beispiel einbringen von einer Angehörigen. Die Mutter hatte so eine besondere Demenzform, war sehr aggressiv. Und sie hat dann der Kassiererin im Aldi eben halt auch das erzählt und hat gesagt, so und so ist das mit meiner Mutter und bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Und dann war das klar, ne? Und sie konnte dann auch weiterhin alleine einkaufen gehen, ne?
Das ist das große Problem. Demenz ist ja nicht zu sehen. Genau. Jemand im Rollstuhl, können wir helfen, Stufe. Blindenabzeichen, können wir helfen, können wir Respekt zeigen, gehen wir aus dem Weg. Aber eine Demenzkranke sieht ja aus wie du und ich, ne? Außer im späteren Stadium, wenn sie dann mal im Schlafanzug die Wohnung verlassen und zu Mutti nach Hause wollen und dann man auf der Straße sieht. Aber das ist ja schon wieder ein besonderes Beispiel. Aber die Masse der Menschen, die an Demenz erkranken, sehen aus wie du und ich. Und das ist das große Problem. Wir erkennen sie an ihrem Verhalten. Und das ist auch das Problem der Gesellschaft. Wie reagieren wir auf diese Menschen? Indem wir weggucken, indem wir gar nicht wissen, was wir machen sollen. Ja. Diese Offenheit der Gesellschaft für dieses Thema. Wir haben einmal im Jahr einen Welt-Alzheimer-Tag. Im September, da sprechen wir darüber, ja, und dann ist es wieder 364 Tage kein Thema. Vielleicht haben wir auch mal noch bei der ARD eine Woche für Demenz, alle 3 Jahre, und dann ist es aber weg. Und eigentlich ist es ja ein Thema, das so immanent in dieser Gesellschaft verhaftet ist, weil diese Masse an Menschen, wir wissen, das sind ja Millionen von Erkrankten in verschiedensten Stadien, und mit der demografischen Entwicklung wird es ja auch nicht viel besser. Das Hauptthema für Demenz ist ja Alter. Und so mehr wir altern, umso mehr werden wir Menschen haben, die dieses Problem haben. Da müssen wir viel mehr aufklären. Ich bin ja dafür, dass wir in die Schulen gehen, dass wir den Ethikunterricht nutzen. Dass wir sagen, eure Oma, euer Opa, eure Eltern können das kranken. Was können wir da tun? Wie müssen wir aufmerksam sein? Das sind Menschen wie du und ich. Wie können wir sie begleiten? Und das mit einer schönen Art zu machen, schon diesen Weg zu zeigen, eben nicht dieses drohende Krankheitsbild einer Demenz, sondern dieses würdevolle Krankheitsbild einer Demenz. Wie können wir sie begleiten? Das sind Menschen, die so waren wie du und ich und jetzt werden sie ein bisschen anders. Was können wir da als Enkel tun? Wenn wir da anfangen würden, ja, mit allen Gebieten in der Jugend anfangen, das wäre schon mal viel geholfen. Prävention in dieser Hinsicht. Dass wir uns besser vorbereiten als Gesellschaft, den Umgang mit Demenzkranken irgendwie hinzukriegen.
Und das Beispiel, was wir jetzt besprochen haben, zeigt ja auch, dass Menschen im Einzelhandel, in den Kaufhäusern, im öffentlichen Leben bereit sind, da mitzuwirken, mitzuarbeiten, dass die bereit sind, sich einzulassen, wenn man sie anspricht, ne? Also wie mit der Dame, die die Taschen kauft oder diese Dame, die in den Aldi einkaufen geht immer noch, zeigt sich ja. Man muss es dann nur tun.
Ja, unser Ziel muss ja sein, keine Ausgrenzung, genau. Ne, sondern wir sprechen von Integration, wir sprechen von Inklusion. Gelebte Inklusion, Integration ist eben, dass wir in der Lage sind, als in Anführungsstrichen Gesunde, die Menschen, die eben nicht mehr über die kognitiven Fähigkeiten verfügen, doch als Bestandteil unserer Gesellschaft zu betrachten und nicht wegzusperren und nicht wegzuschließen und nicht hinzuschauen, sondern ja, Und da finde ich, spielt der Humor eine ganz wichtige, große Rolle, dass wir nicht alles so unendlich bitter ernst nehmen, ja, über uns selbst lachen. Nicht über den Demenzkranken, wir lachen mit dem Demenzkranken. Und wir lachen über uns, wir lachen nie über ihn, nur mit ihm und mit uns zusammen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man mal mit einer gewissen Lockerheit auch mal rangehen kann, die einem selbst hilft, seine Seele frei zu machen. Wir haben das gestern erlebt, wir haben ja viel gelacht in diesen vier Stunden. Ja. Und wo wir auch gesehen haben, wie die Last abgefallen ist, indem man redet. Und darum an alle pflegenden Angehörigen, suchen Sie sich diese Kreise in den Kirchengemeinden, in den Fachorganen, in den Regionalbüros, in den Alzheimer-Gesellschaften. Gehen Sie dahin, es gibt Angehörigengruppen und Sie müssen das machen für sich selbst. Sie müssen es nicht, Sie können es für sich selbst machen, Sie sollten.
Genau.
Das ist so wie ein Medikament, was nichts kostet. Medikament, was keine Nebenwirkungen hat, sondern nur positiv ist, ja, die Seele frei reden, damit man diese schwere Aufgabe auch lange und vor allen Dingen, glaube ich, auch richtig machen kann. Und das Richtige ist nicht nur, wie man den Demenzkranken betreut, sondern was man für sich tut. Dieses Recht auf Eigenleben, auf eigene Entscheidung, auf eigene Hobbys, auf eigenes Ausschlafen, auf eigenen kleinen Urlaub. Ja, das ist für mich nochmal wichtig, diese Praxisarbeit. Ne? Also nicht jetzt irgendwo reden und schöne Worte, sondern tatsächlich dahin gehen, wo es weh tut. Und dann tut es eben nicht mehr weh, wenn man da sich dann ausleben kann mit den Leuten zusammen. Und wie gesagt, dieses Lächeln, dieses Glücklichsein, diese Umarmung von Menschen, dieser Tanz, dieses Lied singen. Und die können, wissen Sie, alle können die 16 Strophen von Volksliedern. Absolut. Aber auch mal Beatles. Wir kommen in die Generation, wo Beatles, Stones und Led Zeppelin eine Rolle spielen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das merken wir zum Beispiel in Altenheim, wenn ich da Wunschmusik mache, dass da Whitney Houston gewünscht wird. Und das ist doch völlig normal. Das ist die Generation, die da ranwächst. Und das müssen wir als Pflegende, als Betreuende auch mal lernen, dass wir nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern dass wir uns orientieren an dem, was wichtig ist. Letzter Satz, das tun wir auch alles für uns selbst. Weil wir sind die nächste Generation, die erkranken kann. Und dann hoffe ich, dass Menschen für mich da sind, die das mit Wärme, mit Liebe, mit Humor machen und die mich so nehmen, der ich sowieso alles besser weiß dann in meiner Krankheit, dass die mich dann ordentlich pflegen und ordentlich mit mir umgehen.
Schön.
Ja. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit hier und es war sehr schön in Siegen.
Schön, Herr Rath. Vielen Dank. Tschüss. Machen Sie es gut.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen in der Rubrik Sie fragen, wir antworten. In dieser Woche haben wir zwei Themen für Sie, die bei uns häufiger angefragt wurden. Das erste Thema heute betrifft die Nachbarschaftshilfe. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es in NRW möglich, als Nachbarschaftshelferin einen Teil des Entlastungsbetrags zu erhalten, wenn man Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad unterstützt. Grundsätzlich müssen Helferinnen bei der Pflegekasse dafür einen Pflegekurs nach § 45 SGB 11 nachweisen können. Das kann zum Beispiel ein Nachbarschaftshilfekurs der Regionalbüros sein. Wegen der Corona-Pandemie hat sich der Gesetzgeber aber dafür entschieden, auf diesen Nachweis zeitweise zu verzichten. Die bisherige Frist zur Aussetzung der Nachweispflicht würde am 30.03. enden. Ganz aktuell wurde jedoch entschieden, dass die Nachweispflicht erneut verlängert wird bis zum 30.09.2022. Grundsätzlich müssen Sie bis zu diesem Zeitpunkt also keine Qualifizierung für die Nachbarschaftshilfe nachweisen. Wenn Sie dennoch Interesse haben, einen Kurs zu belegen, bietet das Regionalbüro weiterhin Kurse an. Zum Beispiel im sogenannten Blended Learning Format im Mai. Dieser startet mit einer Online-Selbstlernphase am 2.5. und endet am 21.05. mit einer Videokonferenz, in der verschiedene Themen in der Gruppe erarbeitet werden. Das zweite Thema ist ein sehr aktuelles. In den letzten Wochen erreichen uns alle immer mehr schreckliche Bilder aus dem Krieg in der Ukraine. Viele Menschen suchen derzeit Schutz in anderen Ländern Europas. Und so kommen auch immer mehr Menschen nach Deutschland. Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, auch viele alte Menschen, die in Deutschland geboren sind, wurden durch den Krieg traumatisiert. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz zum Thema traumasensibler Umgang mit Pflegebedürftigen ein Fortbildungsvideo zur Verfügung stellen können. In einem Vortrag macht Pia Heckel, Leiterin des Instituts für Traumatologie in Hamburg, Anbieterin mit den Folgen von chronischen Traumatisierungen vertraut und gibt praktische Tipps zum Umgang mit traumatisierten älteren oder pflegebedürftigen Menschen. Wenn Sie das Video für Ihre Arbeit nutzen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Wir werden es Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen. Bis zur nächsten Folge. Ihnen alles Gute.
Willkommen zu den Veranstaltungshinweisen. Ein Nachbarschaftshelferkurs durch das Regionalbüro wurde schon in der Rubrik Sie fragen, wir antworten angesprochen. Der Online-Kurs findet im Mai statt und man kann sich über das Regionalbüro Südwestfalen anmelden. Ebenfalls kann man sich auch im Regionalbüro melden und sich auf eine Interessenliste schreiben lassen und wird dann informiert, wenn ein Nachbarschaftshelferkurs in der Nähe stattfindet. Am 4. April veranstaltet das Regionalbüro Bergisches Land ein Fachtag zum Thema junge Pflege an. Dort werden in Fachvorträgen und Fachforen die Fragestellungen und Herausforderungen besprochen, die mit der Pflegebedürftigkeit in jungen Jahren bestehen. Der Fachtag findet von 9 bis 14:30 online über Zoom statt. Die Anmeldungen sind online über die Seite der Regionalbüros möglich. Am 6. April findet um 17 Uhr eine Online-Veranstaltung zum Thema niedrigschwellige Hilfsangebote für Demenzerkrankte und deren Angehörige statt. Tim van Bergen vom Landschaftsverbund Rheinland gibt praktische Tipps für den Alltag und aus der Praxis. Anmelden kann man sich über das katholische Bildungsforum Kleve. Am 7. April findet ein Online-Seminar zum Thema Unterstützung für pflegende Angehörige statt. Der Vortrag wird von der Verbraucherzentrale NRW gehalten und startet um 10 Uhr morgens. Anmelden kann man sich über die Verbraucherzentrale. Alle Links zur Anmeldung finden Sie wie immer im Skript. Wenn Sie Veranstaltungen haben, die wir über unseren Hörbeitrag bewerben können, melden Sie sich einfach bei uns.
Wie immer finden Sie alle Informationen auf der Homepage des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Dort auch die Transkripte. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen und Wünsche, rufen Sie uns an unter 0271 234 178 141 oder schreiben Sie uns direkt ans Regionalbüro südwestfalen@rb-apd.de. Der nächste Hörbeitrag kommt im April, dann noch einmal zum Thema Demenz. Das Team des Regionalbüros stellt Ihnen dann den Medienkoffer Demenz und den Themenkoffer Demenz vor. Bis dahin, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, passen Sie gut auf sich auf. Ihre Charlotte Boos.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alter-pflege-demenz-nrw.de.